drin, Römer 8, 28 bis 30. Am letzten Sonntag, als Andreas predigte, da hörten wir von der Spannung, in der wir stecken, dass wir nämlich noch erleben, die wir Christus gehören und Tempel des Heiligen Geistes sind, noch erleben wir unsere Schwachheit, unsere Vergänglichkeit, noch leiden und seufzen wir. Und schon, so hörten wir, grüßt uns das neue Jerusalem, die neue Erde, der neue Himmel, und kein Tod mehr wird sein, keine Tränen, kein Schmerz, und Gott wird sprechen, siehe, ich mache alles neu. Und diese Aussicht tut sehr gut. Wir brauchen diese Perspektive. Aber die Frage stellt sich, reicht sie aus? Reicht sie aus auf unserem langen Weg durch die Wüsten dieser Welt? Halten wir es überhaupt durch? Und die Antwort hören wir heute in den drei Sätzen, die in Römer 8, 28 bis 30 stehen. Und es sind drei Kronjuwelen vom himmlischen Vater, der uns ja mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Vorab schon die Zusammenfassung der guten Nachricht. Nein, wir halten nicht durch. Ist das eine gute Nachricht? Komma. Aber Gott. Er wollte uns, er formt uns, er führt uns, er hält uns und er bringt uns zum Ziel. Du bist mein Ziel, mein Gott. Er hält uns, denn er ist der Allmächtige. In keinem anderen Abschnitt der Bibel wird diese Tatsache konzentrierter dargelegt als in diesem Schriftwort, das ich nun lese. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Er hat abgeschlossene Vergangenheit. Da ist nichts mehr daran zu ändern. Kein Mensch und keine Macht der Hölle kann daran rütteln. Er hat, nichts steht mehr in Frage. Er hat vorherbestimmt, wir haben es eben gehört, er hat die Seinen ausersehen, er hat sie berufen und gerufen, er hat sie gerecht gemacht und verherrlicht. Also Gott beginnt alles, Gott bestimmt alles, er vollbringt alles und er vollendet auch alles. Offenkundig setzen sich Gottes gute Pläne mit uns nur dann durch, wenn er bei der Rettung und Umgestaltung seiner Kinder alles selbst in seiner Hand behält und alles selbst bewirkt. Nicht zu 99%, sondern in der Tat zu 100%. Anders lässt sich Allmacht nicht definieren. Die Frage ist, worin besteht denn nun unser Beitrag zur Befreiung aus der Macht der Sünde und des Todes? Und worin besteht unser Beitrag bei der Erlangung des Heils, also zur Erlangung der ewigen Freude in der himmlischen Herrlichkeit? Worin besteht mein Beitrag? Er besteht im Empfangen der Güte Gottes. Im Empfangen der Güte Gottes. Und je länger wir uns in diesem Beschenken lassen üben und dabei auch das Wort Gottes auf uns wirken lassen, umso klarer wird uns immer mehr, vorhin hat es auch, glaube ich, Sabine gebetet, dass wir selbst unsere Empfangsfähigkeit dem gnädigen Eingreifen des Allmächtigen verdanken. Denn er hat ja diese Glaubensverbindung hergestellt. Dass wir dann irgendwann von den empfangenen Wohltaten Gottes überlaufen, etwa von der Liebe, von der Vergebungsbereitschaft, von der Versöhnung, von der Freundlichkeit Gottes, und dass das dann an Nächste weitergeht, das ist ein Kapitel für sich. Heute geht es darum, dass wir das heilschaffende Handeln Gottes an uns genauer betrachten, es auch gelten lassen. Gott spricht Anfang der Offenbarung, ich bin das A und das O, Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Also wie das A und das O, das Alpha und das Omega im griechischen Alphabet alle anderen Buchstaben umfassen, so ist Gott der alles Umfassende, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel. Und Jesus ist der Weg dorthin. Das Beste, was uns durch diese Botschaft im Alltag geschehen könnte, wäre der Entschluss, uns selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen. Und umso mehr Gott, Gott allein. Auf diese Weise werden wir nämlich zu Realisten. Das heißt, wir lassen die Wirklichkeit endlich in unsere Seelen eindringen. Denn im Mittelpunkt der Schöpfung, im Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte, im Mittelpunkt der Bibel steht diese eine alles überstrahlende Wirklichkeit, die Majestät Gottes, die Allmacht Gottes und die Ehre Gottes. Und in Christus Jesus die Gnade Gottes. Sobald wir die Bibel im Licht dieser Tatsache lesen, unser Leben also nach diesem Vorzeichen betrachten und unsere täglichen Aufgaben in dieser Gewissheit anpacken, verändert sich sehr vieles. Vor allem nimmt unsere natürliche Neigung zur Egozentrik ab. Und die Sehnsucht nach dem Gespräch mit Gott, Sehnsucht nach Beten, nimmt zu. Also Gott anzubeten, ihn zu ehren, das wird uns tatsächlich zu einem Bedürfnis. Und wir sprechen dann mit wachsender Freude viele Bibelworte nach, zum Beispiel den Anfang von Psalm 115, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Nicht uns, deinem Namen. Mit David werden wir beten, die Himmel verkündigen deine Herrlichkeit, die Ehre Gottes. Wir werden wahrscheinlich sogar verstehen, weshalb das Weltall Universum heißt. Unus versus. Es dreht sich um den einen. Es ist um den einen gekehrt. Unus versus. Also betrachtet die Sterne und was vorhin die Sabine alles noch genannt hat und da gebetet wurde. Es ist alles von dem einen und alles ist hingeschaffen zu dem einen. Universum. Und je mehr, je stärker wir uns auf diese Allmacht konzentrieren, umso mehr verlieren wir tatsächlich die Lust, uns um uns selber zu drehen. Das geht von alleine. Wir müssen uns gar nicht schwerst beladen, sondern Hinwendung zur Wahrheit heißt Wegwendung von meiner Lüge, dass ich so der Mittelpunkt des Universums sei. Und dann verliert auch allmählich dieser ganze religiöse Blunder seine Bedeutung. Dieses ganze gesetzliche Getue, mit dem wir meinen, Gott beeindrucken zu können oder ihn gar noch zu beeinflussen, vergeblich, Leute. Wir beeinflussen Menschen zum Nachteil, drängen sie von Gott weg, wenn wir gesetzlich sind, und Gott werden wir verdunkeln, sein Angesicht. Lassen wir mal diesen ganzen gesetzlichen Kram ein für alle Mal ruhen. Er wird ruhen, wenn wir uns auf Jesus allein konzentrieren. Wir werden umso mehr dann seine Treue und Gnade würdigen, in Dankbarkeit und Ehrfurcht. Und diese Dankbarkeit und Ehrfurcht wird zu einem Lebensstil. Wir wollen dann Gott ehren, weil er uns in seiner unwiderstehlichen Liebe ergriffen hat und weil er uns in seine ewige Gemeinschaft hineingezogen hat. Und wir erfahren dann mehr und mehr, wer Gott ehrt, empfängt Stärkung seines Glaubens. Dazu gibt es einen Schlüsselsatz in Römer 4:24 im Römerbrief. Nach der Schlachterübersetzung lautet er: Abraham wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und wir wissen, dass Abraham in einer menschlich gesehen aussichtslosen Lage steckte und dass er sich nur an Gott und an seine Zusage klammerte. Und gerade dadurch, weil er ihn so ehrte, wuchs er im Glauben. So geschieht Glaubenswachstum. Diese radikale Art, um Gott zu ehren, dürfen wir heute und morgen und die nächsten Monate unseres Lebens oder vielleicht sogar Jährchen trainieren. Und wir werden dann inmitten von Enttäuschungen, inmitten von Versagen, inmitten von Verzweiflungen, inmitten von Seufzen nur noch auf ihn hoffen, nur noch zu ihm schreien, nur noch ihn ehren als den einzig Mächtigen im Universum, den einzig Vertrauenswürdigen. Hier unter uns ist kein einzig vertrauenswürdiger Mensch. Ich bin der am wenigsten Vertrauenswürdige. Große Leute täuschen auch. Ich bin nun ein kleiner Leut, aber kein Mensch ist vertrauenswürdig. Kein Mensch. Gott ist alleine der Vertrauenswürdige. So, das war schon die Quintessenz der Predigt. Wir könnten fast nach Hause gehen. Aber nun werde ich Sie noch ein bisschen untermauern mit diesen drei Versen, die wir eben gehört haben. Vers 1. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Vernimmt da jemand eine Bedingung, denen, die Gott lieben? Müssen wir zuerst Gott lieben, damit uns...
Nein.
Aha.
Er hat uns zuerst geliebt.
Aha, du nimmst meine ganze Predigt vorweg. Na, das ist toll. Angela, na, das ist schön. Angela hat es... Intus, ich bitte dich, ruf nur das Wischen, ich liebe das. Ist doch schön. Natürlich wäre das unser Untergang, wenn wir erst Gott lieben müssten, damit uns alle Dinge zum Besten dienen. Natürlich geht es umgekehrt. Die Liebe ist von Gott, heißt es im 1. Johannesbrief, da ist er auch daraus zitiert. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Also unsere Liebe zu Gott und auch zum Nächsten ist nicht eine zu erfüllende Voraussetzung, sondern ein Kennzeichen, ein untrügliches Kennzeichen, dass wir ihm gehören. Denn er hat uns zuerst geliebt, Angela, dich auch. Noch ein Zitat aus dem 1. Johannesbrief, 4. Kapitel. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott ist die Liebe. Das ist dieser 1. Johannes 4:8 Vers und der wiederholt sich in 1. Johannes 4:16. Gott ist die Liebe, nicht ich. Und dann Römer 5:5 und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also derart bedingungslos von Gott geliebt, können wir gewiss sein, dass uns nichts mehr aus seiner Hand reißen wird. Das kommt wohl nächsten Sonntag etwas ausführlicher. Und gewiss können wir sein, dass alle Widrigkeiten dieser Welt und des Widersachers, alle persönlichen Niederlagen, die wir immer wieder erleben, dass die uns nur zu Jesus hintreiben. Was er uns durch sein Sühneopfer am Kreuz erworben hat, das ist das ewige Heil, die Rettung in Ewigkeit, das wird uns ja gerade in den Erschütterungen unseres Lebens immer klarer und immer konkreter. Deswegen brauchen wir sie. Und das ist auch mit dem Besten gemeint in diesem 28er Vers. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zu Besten dienen. Das Beste, dem alles dienen muss, das ist unser Heil in Ewigkeit. Unsere Geborgenheit in Christus, das ist das Beste. Und wir haben diese Sicherheit, weil wir, so steht da, nach seinem Ratschluss berufen sind. Eben las Christoph so machtvoll eine moderne Übersetzung von Psalm 33 vor. Was waren das, Christoph? Hoffnung für alle. Bei Luther heißt es, der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich. In der Neuen Genfer heißt es, die Absichten des Herrn, so ähnlich wie in deiner Übersetzung, haben für immer Bestand. Seine Pläne setzen sich durch. So ähnlich hast du es auch gelesen. Also, was Gott will, das tut er. Und was er spricht, hast du auch gelesen, das geschieht auch. Und wen er aus seiner vorbehaltlosen Liebe heraus erlöst und beim Namen gerufen hat, den gibt er auch nie mehr auf. Nie mehr. Komme, was es wolle. Seine Absichten setzen sich durch. Vorhin hat Ulla, glaube ich, gebetet, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis auf den Tag Christi, Philipper 1,6, das passt da genau rein. Also unsere Berufung durch den machtvollen Anruf Gottes in unser Leben hinein ist von einzigartiger Qualität. Wir dürfen nie vergessen, unsere völlig hoffnungslose Ausgangslage. Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, ich bringe jetzt nur zwei, Epheser 2,1, wir waren geistlich tot in unseren Sünden und Übertretungen. Tot! Und dann, 2. Timotheusbrief 2,26, wir waren gefangen in der Verstrickung des Teufels zu tun seinen Willen. Das war unsere Ausgangslage. Doch dann geschieht der Ruf des Allmächtigen. Und er durchschlägt alle Mauern der Lüge und des Todes. Wie damals dieser schöpferische Ruf Jesu den Lazarus aus dem Grab herausgeholt hat, so erlebt jeder, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, das Gott in Ewigkeit bei sich haben will, eine Auferstehung aus dem geistlichen Tod. Hier sitzen viele Auferstandene, vielleicht sogar alle, aus dem Tod ins Leben gerufen. Noch einmal, keine Macht der Hölle kann das verhindern. Keine Macht der Welt, nicht mal ich selbst, kann das verhindern. Der Ruf Gottes ist ein wirksamer Ruf der Gnade. Und Gnade meint immer Herrschaft Jesu Christi. Dem kann keiner widerstehen. Es gibt so ein wunderbares Beispiel unter vielen. Also Gott hat ja eine Form von Humor, die man nur bestaunen kann, dass er sich ausgerechnet den größten Jesushasser, den Saulus, ja, vor Damaskus packt und ihn rumdreht, also aus dem Tod ins Leben ruft, aus dem Finstern ins Licht hineinruft. Totenauferweckung. So entstehen Jünger Jesu. Nur so. Paulus wird später an die Galater schreiben, als es aber Gott wohlgefiel, habe er ihn durch seine Gnade berufen. Nun wissen wir, was berufen heißt. Das ist eine nicht aufzuhaltende Handlung Gottes. Wenn es Gott gefällt, vermag er, wie der Johannes der Täufer damals ausrief, vermag er aus Steinen Kinder zu erwecken. Kinder aus Steinen. Nun wissen wir, weshalb wir hier sitzen. Er hat uns, die wir allesamt von Natur aus steinerne Herzen haben, er hat uns umgedreht. neues Leben, ewiges Leben hineingetan. Weiche Herzen, hat vorhin einer gebetet. Du, ne, glaube ich, Christoph. Er hat es schon gegeben. Das wird aber immer mehr sichtbar werden in deinem und auch in meinem Leben. Er macht aus unseren steinernen Herzen Tempel des Heiligen Geistes. Unser Wille kann das nie bewirken. Nie. Der Wille war durch Satan versklavt, solange wir Jesus nicht kannten. Es ist immer der Allmächtige, der Wille des Allmächtigen, der uns zu Jesus führt. Die Bibel steckt voller dieser Beispiele. Ihr werdet euch nur wundern, was ihr in den nächsten Jahren an Worte Gottes erlebt, wo ihr seht, das ist ja alles von Gott. Lest nur mal in Ruhe das 6. Kapitel des Johannesevangeliums durch. Da gibt es, ich schätze es fast ein halbes Dutzend von Worten Jesu, wo er sagt, dass alles nur von Gott kommt. Ich bringe euch zwei Beispiele. Es kann niemand zu mir, zu Jesus kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Oder, letztes Beispiel jetzt in diesem Rahmen, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Nur alles, was mir der Vater gibt, kommt zu mir. Und dann kommt der schöne Satz, und wer zu mir kommt, natürlich, weil der Vater ihn zu mir gebracht hat, den werde ich nicht hinausstoßen. Ganz klar. Eine erste kleine Zwischenbilanz, wir ehren Gott, wenn wir vor ihm und vor Menschen bekennen, dass wir ihm allein unsere Bekehrung verdanken. Die Umkehr aus dem Tod ins ewige Leben. Und dass wir auch jeden weiteren Fortschritt im Glauben ihm verdanken. Damit wir bloß nicht uns brüsten mit Dingen, die wir empfangen haben. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Sagt Paulus im 1. Korintherbrief 4. So, nun kommt der zweite Vers. In der goldenen Kette der Gnade, denn die er ausersehen hat, andere übersetzen, im Voraus erwählt oder zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier sind wir im Zentrum des Evangeliums. Unsere von Gott festgelegte Bestimmung ist die Umgestaltung unseres Wesens, sodass wir seinem Sohn Jesus gleich werden. Wir werden damit keine kleine Götter. Wir werden endlich wahre Menschen, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Das war ja das Ziel Gottes von Anfang an. Und diese Herrlichkeit ging verloren, bekanntlich, durch den Sündenfall. Römer 3, 23, kann man schön sehen nochmal. Die Sünde hat den Menschen dieses Ebenbild Gottes in eine Gottesferne und in eine geistliche Dunkelheit gerissen, in der das Bild Gottes, das der Mensch an sich trug, zu einer fratzenhaften Karikatur wurde. Fratzenhafte Karikaturen, so mit solchen Menschen ist die Erde bevölkert, seit dem Sündenfall. Karikaturen Gottes. Die typischen Merkmale, damit ihr euch mit hineingenommen seht, ist Ich-Bezogenheit, Stolz, Heuchelei, lauter Dinge, die der Satan vorexerziert hat, vor dem Sturz aus dem Himmel. Das alles nistet in meinem Herzen, vielleicht sogar in deinem, Sonja, also bei mir auf jeden Fall. Sonja schüttelt zurecht den Kopf, sie ist einmalig. Aber wir müssen bedenken, dass hier kein Unterschied ist, so sagt die Bibel. Es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Wörtliche Übersetzung in Römer 3, 23. Somit, nach dem Sündenfall, gab es nur noch ein einziges von Wahrheit, von Leben und Liebe erfülltes Ebenbild Gottes. Ein einziges, Jesus. Hebräerbrief 1,3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Kolosser, auch im ersten Kapitel, er, Jesus, Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Diesem Erstgeborenen von den Toten sind alle, die wir durch Christi Blut erlöst sind, nachgeboren worden. Wie gesagt, es könnte sein, dass wir lauter neugeborene, nachgeborene Kinder Gottes sitzen. Und das geschieht hoffentlich auch heute wieder ein bisschen immer nur durch die Schöpfermacht Gottes, das heißt durch die Macht des Heiligen Geistes und durch das Wort Gottes, das wie ein Feuer ist und wie ein Hammer Felsen zerschmeißt, auch unsere steinernen Felsen da im Innern. So, also gehören wir jetzt, dem wir vom Allmächtigen berufen wurden, zu den vielen Brüdern Jesu. Und die Frage lautet, habe ich schon oft gehört im Bibelkreis, weshalb zähle ich ausgerechnet dazu? Weshalb du? Weshalb? Die Antwort ist ebenfalls ganz naheliegend. Wir haben sie eben schon gehört bei dem Vorlesen des Verses. Wir gehören dazu aus einem Grund. Aus einem Grund. Weil Gott uns im Voraus erkannt, erwählt und dazu vorherbestimmt hat. Es ist Gnade, natürlich. Aber er ist der einzige Grund, weil er uns im Voraus alles das. Der Grund liegt nie in mir oder in dir. Nie. Aber er bringt Gutes hervor in dir und mir. Allmählich. Mühsam, gegen unseren eigenen Widerstand natürlich. Und wir wissen auch, wenn wir die Bibel lesen, wann diese Vorherbestimmung, Erwählung geschehen ist. Es ist alles schon vor der Erschaffung der Welt geschehen. Vor unserer Erschaffung sowieso. Im Epheserbrief 1, Vers 4 heißt es, und da beginnt der Lobpreis Gottes. Epheser, erstes Kapitel, lest ihn jeden Tag. Ihr werdet nur noch auf ihn ausgerichtet bleiben. Ehe der Welt grundgelegt war, hat er uns in Christus Jesus erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade. Also, allein nach dem Wohlgefallen seines Willens geschieht Rettung und ewige Liebesgemeinschaft. Nie nach dem sündenverseuchten, gebundenen Willen des gefallenen Menschen. Nie. Diese Botschaft schmeckt in der Tat manchen Christen nicht. Sie möchten wenigstens einen klitzekleinen Anteil an ihrer Bekehrung und damit auch an Gottes Ehre und Gottes Allmacht für sich reklamieren. Ein halbes Prozent, wenn schon nicht ein halbes. Es ist unheimlich, unsere Ehrsucht ist unheimlich, Leute. Das sind Abgründe der Dunkelheit in jedem unserer Herzen. Wir möchten ein bisschen was von der Ehre Gottes für uns rüberholen. Wer so denkt, hält einen geistlich Toten für kräftig genug, um sich freien Willens für Jesus zu entscheiden. Diese Vorstellung, man muss es deutlich sagen, entstammt nicht der Bibel, sondern dem griechisch-humanistischen oder auch katholischen Denken. In der Bibel steht geschrieben, ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Jeremia 10, Vers 23. Und damit wir nicht in unserer Selbstüberschätzung und in unserer verkappten Menschenverehrung hängen bleiben, wiederholt Gott im ersten Kapitel des Epheserbriefes nachdrücklich, dass es auf ihn allein ankommt. Kommt eine Doppelung und Dreifachung, man kann es kaum fassen. In einem Satz im Vers 11 steht, in ihm, in Christus Jesus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Also mehr kannst du in einem Satz nicht mehr sagen über die Allmacht Gottes und die Gnade Gottes, die uns dann gilt. Ich ziehe eine kleine zweite Zwischenbilanz. Wir ehren Gott, wir haben es vorhin gesungen, Ehre, Ehre sei Gott. Wir ehren Gott, wenn wir vor ihm und vor Menschen bekennen, dass wir es allein seiner vorherbestimmenden Erwählung und seinem freien Willen verdanken, dass wir nun mit Jesus im Willen Gottes leben können. Entweder wir leben im Willen Gottes oder wir leben in der Gefangenschaft des Feindes. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Es gibt kein neutrales Zwischenland, wo wir unseren schönen Willen austoben können zur Ehre Gottes. Entweder-Oder. Aber wir dürfen, Leute, wir dürfen mit Jesus im Willen Gottes leben. Das ist das höchste Glück. Das ist erfülltes Leben. Sobald wir aber, auch als Gläubige, gerade als Gläubige, die wir immer gefährdet sind, unseren eigenen Willen durchsetzen wollen, unser eigenes Ding drehen wollen, ich für Gott, wenn wir also nicht im Willen Gottes bleiben, dann widerfährt uns das Schreckliche, das Paulus in Römer 7 mitteilt über sich und über alle Gläubigen, die aus eigener Kraft zwischendurch immer wieder mal lospowern wollen, dann geschieht uns Folgendes: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch. Dieses Elend wird uns bis zum Sterbetag begleiten. Und sobald wir auf eigene Faust losgehen, holt uns das Elend ein und treibt uns wieder zurück zu Jesus. Das ist das Beste, was uns dienen kann. Dritter Vers: Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Es kommt eine neue Beleuchtung rein: Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Gott macht Gottlose gerecht. Das ist der rote Faden, der sich durch weite Teile des Römerbriefs, des ganzen Römerbriefs zieht, vor allem durch den ersten Teil. Wir haben da ja so viel gehört. Gerecht sind wir, ganz kurz nur, also wir sind gerecht, heißt in der richtigen Beziehung zu Gott. Wir kommen in die richtige Beziehung zu Gott, indem wir uns nur auf Jesus verlassen und damit seine Gerechtigkeit wie ein Kleid anziehen. Gott rechnet uns die Gerechtigkeit Christi zu, seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz macht er wirksam in deinem, Angela, und sogar in meinem Leben. Das ist Gerechtigkeit Gottes, und so kriegen wir auch Gerechtigkeit in unser Leben hinein. Und dass wir die, mir hört schon, dass wir die diese Wahrheit im Glauben ergreifen können, ist natürlich kein Leistungsereignis, das in unserem Leben stattfindet, sondern es ist wie alles Wertvolle ein Geschenk von Gott, denn er erzeugt ja dieses geistliche Leben in uns. Klar. Deshalb übrigens kann man an keiner Stelle in der Bibel lesen, dass wir wegen unseres Glaubens gerettet worden seien. Steht nirgendwo in der Bibel. Es steht immer nur, wir sind gerettet durch Glauben. Wir sind gerettet durch Glauben. Und wer ist der Anfänger und Vollender des Glaubens? Jesus, Hebräer 12,2. Alles durch ihn. Und Jesus war an diesem Ort des Sühneopfers auf Golgatha, er war nah dran, als er das machtvollste und tiefgreifendste Gebet gesprochen hat, das die Bibel kennt und das die Welt kennt und der Himmel kennt. Dieses hohe priesterliche Gebet, ich kann es euch nur ans Herz legen, wie oft Johannes 17, ne? Das ganze Kapitel Johannes 17. Je öfter wir das lesen, es verändert uns. Dieses Kapitel erfüllt, oder dieses Gebet Jesu erfüllt die Himmel, da bin ich ganz sicher. Ja, ich komme am Ende, ich bin gleich am Ende. Wir kommen erst einmal zu diesem Satz, der mit diesem Gebet zusammenhängt, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Darum geht es jetzt. Das ist dieser Schlusssatz in dieser goldenen Kette. Nicht er wird seine Auserwählten verherrlichen, nicht er wird die gerecht gemachten Kinder verherrlichen, sondern er hat sie. Gott hat uns längst vollen Anteil an seiner Herrlichkeit, das heißt an seinem Wesen gegeben. Herrlichkeit Gottes ist Wesen Gottes, strahlendes Wesen. Dass wir erst in der himmlischen Herrlichkeit diese Wirklichkeit überdeutlich wahrnehmen, ungetrübt, hängt damit zusammen, dass wir hier auf Erden immer noch viel zu sehr mit uns beschäftigt sind und so wenig mit Jesus. Kein Vorwurf, jeder von uns ist so, Gott weiß es. Deswegen gibt er uns den Römer 8, 28 bis 30 Text, damit wir wissen, es dient uns zum Besten. Verherrlichung ist ein anderes Wort für das, was wir eben im Vers vorher gehört haben, ein anderes Wort für Gleichgestaltung seines Sohnes. Je mehr wir Jesus gleichgestaltet werden, umso mehr Herrlichkeit Gottes kommt in unser Leben hinein. In Christus und mit Christus, wie er sein, das ist unsere endgültige Bestimmung. Und genau darum, nun komme ich wirklich zum Schluss, genau darum bittet Jesus in diesem hohen priesterlichen Gebet. Ich lese nur vier Verse vor, das den 4., den 5., den 22. und 25. und 24. nach der Genfer Übersetzung, nach der neuen Genfer. So hat Jesus zu seinem Vater und zu unserem Vater gebetet. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen, den Jüngern, gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin, in der Herrlichkeit. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Und wir wissen, der Vater hat dieses Gebet seines Sohnes erhört. Wir finden unser Lebensziel darin, dass wir ihn in Zeit und Ewigkeit anbeten. Und dann werden wir, was im letzten Kapitel der Offenbarung steht, Offenbarung 22, dann werden wir auch nur noch ihm dienen wollen und dadurch, so heißt es dort, mit ihm regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mit Christus, in Christus. Denn dazu hat er uns, die er ausersehen hat, auserwählt hat, vorherbestimmt hat, erschaffen hat, erlöst hat, berufen hat, gerecht gemacht hat und verherrlicht hat. Dazu hat er uns bestimmt, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Lass mich nur ein kurzes Gebet sprechen.